Man neigt immer so ein bisschen so eine Engstirnigkeit in seinem beruflichen Leben auch zu betreiben. Ne? Man ist irgendwie so fixiert und fokussiert nur auf das, man tut. Ne? Aber wenn man jetzt diesen Schritt einfach weiterdenkt und das Ganze an jemand anders abgibt und vielleicht nicht nur der Meinung ist, wie ich das mache, kann keiner, sondern ein bisschen mehr zulässt, dann ist man dann für neue Ideen und neue Gedanken einfach, ja, einfach offen. Ich pflege auch das Wort immer zu sagen, auch bei Patienten, wir sollen eine asymmetrische Symmetrie schaffen. Das ist eigentlich wohl wie die Quadratur des Zirkels, ne? Also es gibt es nicht. Aber im Grunde genommen, da sind diese kleinen Macken, diese kleinen Kleinigkeiten, die verhelfen, eine Arbeit unsichtbar zu machen. Und wenn ich eine Arbeit unsichtbar geschafft habe, habe ich meinen Job perfekt umgesetzt.
Herzlich willkommen zu Dental Lab Inside, dem Zahntechnik-Podcast mit der Leidenschaft fürs Handwerk, mit Dan Krammer. Dan ist studierter Zahntechniker und langjähriger Fachjournalist. Seine Gäste sind Zahntechnikerinnen und Zahntechniker, die bei ihm erzählen, warum sie für ihren Beruf brennen, was sie inspiriert und was sie anders machen. Lasst euch anstecken.
Hallo und herzlich willkommen zu Dental Lab Inside. Ich bin Dan Krammer und spreche in jeder Folge mit einer Zahntechnikerin oder einem Zahntechniker über deren Herausforderungen, mutige Entscheidungen und die Liebe zum Handwerk und Beruf. Heute möchte ich mal anders einsteigen, und zwar mit einem Zitat aus einem NDW-Hit von Ideal. Deine blauen Augen sind zu phänomenal, kaum zu glauben. Ja, sorry, das musste jetzt sein, denn genau das geht mir immer durch den Kopf, wenn ich vor Massimiliano Trambin, also kurz Massimo, stehe. Obschon seine Augen nicht blau, sondern durchdringend grün sind. Und wenn man dann noch mit ihm spricht, dann ist man nicht nur geflasht von seinem ganz leichten italienischen Akzent, sondern vor allem auch von seiner Weisheit. Wir treffen uns nicht oft, aber wenn, dann hinterlässt dieses Treffen immer einen bleibenden Eindruck bei mir. Also, zu Gast in dieser Episode ist Massimo Trombin, Zahntechniker aus Meckenheim mit, wer hätte es gedacht, italienischen Wurzeln. Massimo betreibt dort im Süden von Nordrhein-Westfalen seit 1994 das Dentallabor Da Vinci Dental. Damals zusammen mit Zahntechnikmeister Achim Ludwig gegründet, dann nach der Trennung von seinem langjährigen Geschäftspartner 2018 umgewandelt in eine GmbH. Massimo hat dental so einiges auf dem Kerbholz. Nach seiner Ausbildung zum Zahntechniker in Italien verschlug es ihn 1986 nach Deutschland, genauer Hannover. Nach diversen Stationen in Praxislaboren und gewerblichen Laboren gründete er Da Vinci Dental. Gleichzeitig fing er mit dem Bereich Schulung an, dem er sich mit den Da Vinci Kreativ-Fortbildungsseminaren intensiv widmete. Insgesamt liest man aus seiner beruflichen Vita heraus, dass ihm das Thema Wissensvermittlung, aber auch Konzepte und Philosophien sehr am Herzen liegen. Als Stichwort sei hier das Majestätik-Konzept für hochästhetischen Zahnersatz genannt, das Gegenstand der Fortbildungsseminare war und sogar in einer eigenen Majestätik-Produktserie gipfelte. Die Philosophie, die hinter all dem Denken und Handeln von Massimo und Da Vinci Dental steckt, lässt sich eigentlich ganz einfach zusammenfassen. Man möchte sich so weit wie eben nur möglich von industrieller Massenan- und Abfertigung abgrenzen. Ach so, und natürlich kennt man Massimo auch von zahlreichen Veröffentlichungen, sowohl Fachartikeln als auch Fachbüchern und Vorträgen. Wenn das mal also nicht Stoff für ein spannendes und kurzweiliges Gespräch ist. Lasst ihn also rein in eure Gehörgänge und dentalen Herzen. Mikro an für Massimo Trombin.
Werbung. Immer auf dem Laufenden in der Zahntechnik. Mit dem kostenlosen Zahntechnik-Newsletter von Quintessenz bekommt ihr aktuelle Fachinfos, Produktneuheiten sowie Kurs- und Kongresstipps kostenlos in euer Postfach. Jeden zweiten und vierten Freitag im Monat. Zusammengestellt von Fachredakteur und Zahntechniker Dan Krammer. Für das gesamte Laborteam. Den Link zur Anmeldung findet ihr in den Shownotes.
Lieber Massimo.
Ja, Mensch, dann, das ist eine Ehre für mich, hier dabei zu sein, auch in diese erlesene Gruppe an Vorredner. Das ist gigantisch. Ich freue mich sehr, dass das geklappt hat und bin ich gespannt. Ich habe sowas noch nie gemacht in meinem Leben und das ist das erste Mal und ich hoffe, dass ich dann der Sache gerecht werde.
Also würde mich wirklich stark wundern und ich finde es immer wieder faszinierend und auch für mich eine Ehre, wenn dann Leute so einsteigen, weil ich mir denke, oh Gott, ich wollte ja nie ein Format schaffen, das so den Eindruck hat, weiß ich nicht, eines elitären Formates, aber ja gut, das ist einfach wahrscheinlich dem Lauf der Zeit und der Gesprächspartner geschuldet. Aber hey, du gehörst hier rein. Also es ist eine Ehre für mich, dass du dabei bist und mir auch sofort signalisiert hast, wow, cool, und ich kenn's, und meine Kinder kennen den Jingle. Und ja, wow. Super. Also dann lass uns gar nicht lange hier noch in ehrenvollen Momenten schwelgen, sondern starten, oder?
Ja, gerne, sehr gerne.
Und zwar mit Frage 1. Lass uns ganz kurz zu deinen dentalen Wurzeln zurück, nämlich nach Italien. Du hast dort nach deinem Diplom als Zahntechniker im Jahr 85 ein Jahr an der Universität Mailand studiert. Wie kam das und was hat es damit auf sich?
Ja, also das in der Tat. Ich muss ein bisschen vielleicht in die Zeit etwas noch weitere zurückdrehen, und zwar zu dem Beginn eigentlich meiner zahntechnischen Karriere. Ich hatte begonnen in Mailand in den Istituto Cesare Correnti. Das ist eine Zahntechnikerschule. Damals wollte ich eigentlich nicht unbedingt Zahntechniker werden, aber ich wollte vielmehr an der Kunsthochschule meine Karriere beginnen. Meine Mutter hat mich letztendlich davon abgeleitet, weil sie meinte, Künstler sind eigentlich hier eher dann, wenn die dann tot sind, erst dann richtig berühmt und könnten dann vielleicht die nachfolgende Generation davon profitieren. Deswegen sagte sie, macht lieber etwas, was vielleicht Kunst und Technik verbindet, und guckt dir das einfach an. Zahntechnik könnte eventuell was für dich sein. Ja, und siehe da, habe ich dann einen Tag einfach so hineingeschnuppert in dieser Berufsschule. Und ich habe festgestellt, in Italien, in den Berufsschulen für Zahntechnik wird sehr viel mit Kunst letztendlich gelehrt. Und zwar die ersten anderthalb Jahre war sehr viel mit Zeichnungen und mit Radierungen und mit Malen. Also Zähne in allen erdenklichen Formen wurden dort reproduziert. Und es hat mir schon eher gefallen, diese Sachen, weil das hatte schon ein bisschen was mit Kunst zu tun,
Mit
in
seinem
direkter
eigentlichen
Weise.
Ansinnen, ja,
Ja.
cool.
Und dann habe ich dann begonnen, aber dann stellte ich dann sehr, sehr schnell fest, dass alleine nur diese Theorie, wir haben, wie du vielleicht nicht weißt, in Italien kein Dualsystem wie in Deutschland. Also bei uns, man beginnt mit der zahntechnischen Schule, reine Theorie. Praxis wird nur zweimal die Woche praktiziert in einem ausinternen Dentallabor. Aber das ist einfach zu wenig. Also danach bist du letztendlich nicht in der Lage, Zähne zu rekonstruieren für Patienten. Also es ist einfach sehr, sehr theoretisch alles. Ja.
Vollgesogen halt mit, ja, klassische Kunsthandwerk, das finde ich irgendwie
Genau.
faszinierend, aber halt nicht mit diesem dann das im Labor umsetzen, Schrägstrich unter uns, der als ich ja quasi die deutsche zahntechnische duale Ausbildung durchlaufen habe, du hast nicht in der Gipsküche gestanden.
Genau. Ja, wobei dann habe ich dann
Wichtig.
tatsächlich gedacht, okay, jetzt musst du aber was tun. Und dann bin ich auf der Suche eines Dentallabors gegangen in Mailand, und da habe ich dann tatsächlich eine Stelle gefunden in einem Dentallabor, nachmittags allerdings, nach der Schule. Und in dem Labor wurde ich dann aufgenommen als, ja, sag mal, ja, Fußabtreter fast. Also ich war der kleinste Nenner in diesem Labor. Aber es war für mich schon gigantisch, dass ich dann die Möglichkeit überhaupt hatte, tatsächliche Arbeit an Patienten zu sehen und die Entstehung dieser Arbeit zu verfolgen. Was allerdings noch dazu zu sagen ist, ist, dass so eine Ausbildung, was letztendlich un nicht unbedingt ja, der Regel konform ist, wurde nicht entlohnt. Ich habe kein Geld bekommen, und ich habe meine 4, 5 Stunden nachmittags immer dort verbracht. Aber so, dass ich dann praktisch festgestellt habe, Besser so als nichts. Und am Weihnachten und Ostern bekam ich dann 100.000 Lire. Das sind so umgerechnet so ungefähr wie jetzt 50 €. Und ich war stolz wie Oscar natürlich, ne? Also mein erstes verdientes Geld beruflicher Natur. Und aber dann stellt sich daraus heraus, dass ich dann das Geld nicht mal von meinem damaligen Chef bekam, sondern mein Vater hat, um mich bei Laune zu halten,
Zugeschoben.
zugeschoben den Chef diese 100.000 Lire. Und er hat mir die dann sozusagen dann an Weihnachten dann übergeben. Ja. Ja, nach 4 Jahren Ausbildung hat er mich dann allerdings dann auf die Straße gesetzt, weil er hätte mich dann praktisch offiziell zahlen müssen. Und er hat sich dann den nächsten ja,
Hoch
Praktikanten.
engagierten Praktikanten, genauso nennt man das ja heute,
Ja.
geholt.
Ja.
Okay.
Und somit war ich dann etwas frustriert und ein bisschen aus Trotz habe ich gedacht, na ja, jetzt musst du was tun. Und dann habe ich angefangen mit der Universität in Mailand. Ne? Und dann habe ich mich dort angemeldet. Es gab zu dem damaligen Zeitpunkt, wir reden jetzt hier von Mitte der 80er Jahre, kein Numerus Clausus. Und somit konnte ich mich sehr, sehr schnell dort für einen Platz bewerben. Und das hat alles sehr, sehr gut geklappt. Die ersten 1,5 Jahre lief ganz gut. Allerdings
Moment,
dann
für einen Platz als was?
als bin ich dann als Student nicht, ich war nicht Zahntechniker an der Uni, sondern ich war Student. Ich wollte Zahnmedizin studieren.
Ah, okay,
Ja.
Wahnsinn. Okay.
Und so hatte ich dann praktisch meine Scheine auch noch abgeliefert. Dann bin ich dann während der Semesterferien dann nach Süditalien gefahren. Und dort habe ich dann meine Frau kennengelernt. Und dann habe ich gedacht, gut, wenn man jetzt ja, mit einem Studienplatz natürlich kann man sehr schnell sich einvertrauen, aber jetzt eine tolle Frau findet man nicht jeden Tag. Und deswegen habe ich dann beschlossen, doch sich zu nach Deutschland zu befolgen. Und somit bin ich irgendwie nach Deutschland gekommen, ja.
Ach so, seine Frau war dann quasi die
Ja,
Initialzündung.
so ist das, genau.
Die hatte ich dann 1986, oder war das dann
Genau,
Deutschland?
86 bin ich dann erstmalig nach Deutschland gekommen mit
Hast
jetzt.
gedacht, Studium ist ganz nice, aber ist noch viel schöner, verliebt und Schmetterlinge und dann so
So,
ein.
genau so war das.
Ja, aber das ist ja wirklich schon auch krass, ne? Also das musste dann eine große Liebe gewesen, oder da hat dich dann aber Arm aufs Pfeil getroffen, dass du dann gesagt hast, okay, dann gehe ich auch noch mit nach Deutschland. Also.
War alles so gesehen eine Fügung. Und ja, also wie gesagt, also einen Studienplatz kann man überall finden. Das war mein Motto damals, aber eine tolle Frau selten. Und
Wow.
da sind wir immer noch zusammen. Ne? Und das jetzt mittlerweile seit über 40 Jahren.
Also die absolut richtige Wahl. Cool.
Ja.
Ja, und dann, wenn man jetzt eben noch weitergeht im Zeitstrang und dann halt sieht, wie erfolgreich du dich dann da auch entwickelt hast, dann ist doch eigentlich alles perfekt. Aber ein Schritt nach dem anderen. Okay,
Ja.
cool. Also du, noch eine Frage, du bist also quasi Norditaliener, ne? Also
Ich
so
bin
aus.
genau, ich komme aus Mailand
Ach so,
und
sogar wirklich gebürtig Mailänder,
ja,
okay.
genau, in Mailand geboren worden und ja, also die meisten Zeit habe ich in meiner Jugend in Mailand verbracht. Zwischenzeitlich natürlich auch in Süditalien in Urlaub. 3 Monate lang dauert bei uns die Urlaubszeit, ne, von Juni bis September.
Ganz ehrlich, das ist der einzig gangbare Weg, finde ich. Das ist das, was
Absolut,
ich auch immer
absolut.
so be also bewundere. Ich glaube, es gibt noch mehrere Südländer, also südeuropäische Länder, die das ja so praktizieren. Und das finde ich einfach gut, weil das ist eigentlich die beste Zeit, um abzuschalten, finde ich. Alles andere
Absolut.
ist ein Tropfen auf dem heißen Stein, ne?
Ja, das ist eben das, ne? Und dann, man merkt auch teilweise, also wenn man jetzt so 3, 4 Wochen Urlaub hat, kann man tatsächlich abschalten. Und wenn man diese 3 Wochen sogar noch verdreifacht, das ist natürlich gigantisch. Das ist so fast wie ein Sabbat,
Ja,
was man durchlebt, ne? Es
genau,
ist
ja.
wirklich toll, ja.
Weil dann eben auch dieses Gefühl, du befindest dich im Urlaub, irgendwann aufhört und du einfach nur anfängst, ja, zu sein in diesem Zustand. Und da kann dann sicherlich auch Langeweile aufkommen, aber das ist auch wichtig, finde
Ja,
ich.
das gehört dazu.
Ja.
Man muss sich eigentlich freuen, wieder zurückzukehren.
Danke, ne? Genau.
Ja.
Dass man dieses Licht, dieses helle Licht des Urlaubs dann irgendwann schon so einen Schatten bekommt und du wieder denkst, okay, ist nice, aber jetzt will ich auch wieder was tun, jetzt will ich wieder produktiv sein.
So ist es.
Sehr schön. Ach krass, dann bist du Mailänder, dann bist du ja eh, das ist natürlich ein bisschen Klischee, aber das, ich denke schon, dass diese Stadt voller Kunst und Kultur ist, ne? Also auf so vielen Ebenen, das hat dann sicherlich auch irgendwie prägenden Einfluss auf jemanden, insbesondere auf jungen Menschen. Interessant.
Ja.
Okay, du bist also jetzt in Deutschland mit deiner frischen Liebe gelandet. Und wie ging es dann weiter?
Also unsere erste Etappe war Hannover. Hannover damals war natürlich für Nadia eine wichtige Etappe. Sie ist Balletttänzerin vom Beruf. Also sie hat im Grunde genommen in Hannover an der Musikhochschule Hannover studiert. Und somit war ich eigentlich sozusagen zwangsläufig mit Hannover verbunden. Damals konnte ich mich direkt an der Medizinischen Hochschule auch anmelden. Das hatte ich auch getan. Ich hatte nämlich die Möglichkeit, durch meinen Studienplatz in Italien in Deutschland das fortzusetzen.
Ah, cool.
Allerdings, ich konnte dann natürlich überhaupt kein Deutsch. Also es könnte, wie man unschwerlich erkennt, kann ich das immer noch nicht so richtig. Aber das ist natürlich mein, sag ich mal, so ein bisschen auch mein Markenzeichen.
Ist dein Akzent.
Ja, das ist mein Akzent. Und da habe ich dann von der damaligen Direktion erfahren, dass ich erstmal einen Sprachkurs natürlich belegen musste. Und das habe ich auch getan. Das hat 4 Monate lange gedauert, in Sprachlabore, sehr hochtechnologisiert und sehr, sehr schön alles. Allerdings in diese 4 Monate konnte ich keine Scheine abliefern. Das heißt, also ich konnte keine Prüfung machen. Und somit bin ich dann wieder bei einer Zwischenreise nach Italien, bin ich dann einkassiert worden von den Behörden, weil ich meinen Militärdienst absolvieren müsste. Und somit war ich dann wieder ein Jahr weg. Also das heißt, von Ende 86 bis 87 war ich dann in Italien wieder und habe ich meinen Militärdienst absolviert.
Ach was.
Somit war auch mein Studienplatz auch noch futsch.
Ja.
Und da kam ich dann wieder zurück nach Deutschland und muss ich dann von vorne wieder anfangen. Und da meine Eltern nicht so wohlhabend waren und sind, da habe ich gedacht, okay, jetzt muss ich doch was anderes tun. Und da bot sich damals, das war die Zeit von der ersten großen Gesundheitsreform von Norbert Blum. Und er hatte damals dazu gebracht, dass viele den Talaboren unheimlich viele Techniker gesucht haben.
Die goldenen Zeiten, von denen man immer hört.
Genau, und da bin ich einfach in einen Dentallabor gelandet und dann habe ich erstmal erfahren, wie man in Deutschland arbeitet. Und das war am Anfang ein kleiner Schock, ehrlich gesagt.
Okay, du bist dann eben in Deutschland, hast dich dann gesettelt, bist geblieben.
Ja.
Und hast dann nach diversen Stationen, also soweit greife ich jetzt voraus, in Praxislaboren und Laboren, dich dann zusammen mit Achim Ludwig selbstständig gemacht.
Ja.
Wie kam das dann und was war da dein Antrieb dann? Ja, das ist ja schon auch wieder eine nächste große Nummer.
Das ist wohl wahr. Also das war tatsächlich so, dass wir in Hannover eine schöne Zeit hatten, meine Frau und ich. Damals waren wir noch nicht verheiratet, aber wir erwarteten eine Tochter. Sie ist gebürtig aus Bonn und ihr Wunsch war, in Bonner Raum zu entbinden. Und damals war der Vater ägyptischer Botschafter in Bonn. Und also meine Frau ist Doppelstaatler, also ägyptisch und deutsche Staatsangehörigkeit. Und und dann hat sie dann eben gesagt, so wie resolut wie sie ist, hat sie einfach mich tatsächlich ohne mein Wissen in verschiedene Labore hier in Bonner Raum
angemeldet.
angemeldet, genau. Und damals ist so, war das so, dass man einfach eine Annonce aufgegeben hat in den einschlägigen Zeitungen. Und sie hatte dann geschrieben, Zahntechniker sucht neuen Wirkungskreis in Bonner Raum. Und da siehe da, da haben sich unheimlich viele Labore gemeldet. Und dann hat sie mir so einen Stapel Briefe einfach auf den Tisch geworfen in Hannover und sagte, ja, such dir was aus. Ne? Und somit hatte ich tatsächlich dann einige Gespräche gehabt. Und in einem Labor bin ich dann in der Nähe von Bonn, hier in Meckenheim, gelandet als Laborleiter. Ja, und so war das die Geschichte, dass ich dann erst in Bonn gelandet bin.
Das ist ja wirklich alles super crazy. Also, aber immerhin so, weil sie hätte ja auch dir irgendwas zum Abendessen vorsetzen können. Du schläfst plötzlich ein, wachst auf und bist in Bonn, ne?
Genau.
Also das war dann...
Ja, also sie hat zweimal sozusagen mein Schicksal signiert.
Wow.
Einmal mit dem Weg nach Deutschland und dann von innerhalb Deutschland von Hannover nach Bonn. Ja, und da war ich, wie gesagt, Laborleiter eines Labors mit so einem 30-Mann-Betrieb war das. Und die hatten eine Filiale und der Achim Ludwig war damals Filialenleiter von dieser Filiale. Und ja, natürlich haben wir uns immer wieder ausgetauscht und bei einer Reise, das war so ein einmal im Jahr, haben wir dann mit den ganzen, mit der ganzen Belegschaft eine Reise gehabt. Damals war noch sehr viel Geld in der Kasse und dann konnte man sich was leisten. Dann sind wir nach Paris mit den ganzen Mitarbeitern.
Laborausflug, wow.
Ein Laborausflug, genau. Und in Paris, Achim und ich haben wir angefangen, so ein bisschen uns so etwas näher kennenzulernen. Und stellten wir fest, also beide waren natürlich als Laborleiter immer so ein bisschen so der Punchenball innerhalb der Belegschaft, ne? Also man ist irgendwie immer so ein Puffer zwischen Chef, Kunden und Mitarbeiter und kriegt man von allen immer eine reingewirkt. Und da war echt so, dass wir tatsächlich etwas frustriert waren von der Situation. Das musst du dir so vorstellen, dann du bist bei mir zum Beispiel in ein 30-Mann-Labor. Du hast nur eine reine Kontrollfunktion. Du kannst ab und zu mal ein paar schöne Arbeiten machen für bestimmte Kunden. Aber eigentlich hältst du immer deinen Kopf für die gesamte Belegschaft. Das heißt, du verkaufst auch etwas, was du unter Umständen nicht hundertprozentig, weil du kannst nicht alles hundertprozentig umsetzen bei einem großen Betrieb.
Naja, Kompromisse musst du machen.
Ja. Und somit war auch teilweise auch den Unmut auch von den Kunden und da musstest du trotzdem irgendwie die Arbeit schon reden und das war irgendwie frustrierend. Das war nicht so mein Ding und da habe ich einfach gedacht, so jetzt muss ich was ändern und der Achim war in der gleichen Situation und haben wir beschlossen, gemeinsam Da Vinci Dental zu gründen.
Ein wunderschöner Cliffhanger für die nächste Frage, nämlich fast untrennbar mit dir ist dein Laborname verbunden, Da Vinci Dental. Mhm. Ist zum echten Brand geworden. Warum ist der berühmteste Universalgelehrte der Renaissance Namenspatron geworden? Doch hoffentlich nicht nur, weil er wie du aus Italien stammt.
Ja, also wie ich am Anfang gesagt habe, ich komme aus Mailand. Ne? Mhm. Und wir haben im Mailand-Zentrum gewohnt, meine Eltern und ich. Einzelkind, nachmittags nach der Schule bin ich immer ein bisschen rumgeschlendert und in der Nähe, wo wir gewohnt haben, war Santa Maria delle Grazie. Und das ist der Ort, wo Leonardo da Vinci das letzte Abendmahl letztendlich gemalt hat. Ne? Mhm. Das war eine der berühmtesten Werke von Leonardo da Vinci. Yes. Und in Santa Maria delle Grazie war damals nicht so beliebt wie heute. Und dann konnte man einfach ganz normal reinkommen und sich dann die Werke und diesen wunderschönen Gemälde anschauen. Und das hat mich immer so fasziniert. Ich fand es immer so genial. Und schräg gegenüber ist das Museo da Vinci. Und, und dann habe ich echt Nachmittage darin verbracht, um mir diese Werke und diese schöpferische Kraft dieses Menschen angeschaut. Und das hat mich so von Anfang an so begeistert. Und dann habe ich mich ein bisschen auch mit der Sache gefasst, in denen ich dann auch seine Werke oder seine Schriften, besonders die Schriften zur Malerei, weil ich eben Künstler werden wollte, mir durchgelesen habe. Und da habe ich festgestellt, im Nachhinein, dass es sehr viele Parallelismen zwischen sein Schaffens und die Zahntechnik gibt. Also zum Beispiel, der hat immer plädiert, dass man, bevor man ein Werk beginnt, dass man eine Skizze erstmal erstellen muss, ne? Und das ist genau das, was wir letztendlich auch tagtäglich tun, ne? Wir beginnen unsere Arbeit, wir haben eine Vision und wir versuchen, diese Vision in Form eines Wax-Ups für den Patienten darzustellen. Ja? Und das ist eigentlich nicht anders als das, was ein Künstler, bevor er überhaupt mit seinem Kunstwerk beginnt, macht. Ja? Dann waren auch so Sachen wie zum Beispiel, indem man sein Wissen weitergibt, hat man die Möglichkeit, also Leonardo da Vinci hatte unheimlich viele Schüler. Ne? Also der hat nicht alle seine Werke alleine geschafft.
Genau, wollte ich
Und
gerade sagen. Das ist ja quasi wie auch eine Marke gewesen.
genau.
Und die hatte ja natürlich dann sicherlich auch so ja, minden müssen, also so in seine Philosophie reinholen durch Techniken, die er vermittelt hat, dass die dann auch so arbeiten konnten, dass er sagen kann, ja, das ist ein Da Vinci.
So ist das, genau. Ja. Und das hat auch dazu beigetragen, dass er eben sein Können und sein Wissen unmittelbar einfach zugänglich gemacht hat für Schüler, für Praktikanten. Und das hat letztendlich seinen Stellenwert noch gesteigert und gleichzeitig, und das ist aus dem Munde der Leonardo da Vinci entstanden, er hat gesagt, indem ich mein Wissen weitergebe, bin ich frei für andere Gedanken. Und das ist natürlich sehr interessant, ne? Dass man neigt immer so ein bisschen so eine Ernststirnigkeit, auch eine Hängenstirnigkeit in seinem beruflichen Leben auch zu betreiben. Ne? Man ist irgendwie so fixiert und fokussiert nur auf das, man tut. Ne? Aber wenn man jetzt diesen Schritt einfach weiterdenkt und das Ganze an jemand anders abgibt und vielleicht nicht nur der Meinung ist, wie ich das mache, kann keiner, sondern ein bisschen mehr zulässt. Dann ist man dann für neue Ideen und neue Gedanken einfach ja einfach offen und das war für mich auch ein Teil meiner Philosophie und deswegen haben wir dann uns Da Vinci Dental als Namengeber uns zugelegt. Ne? Achim war genauso ein begeisterter Da Vinci Verehrer und somit haben wir dann gesagt, dann nennen wir unseren Labor Da Vinci Dental. Und es gibt auch noch einen Grund, auch was nicht unwichtig ist, indem wir dann einen Namen wählen, was mit uns nicht unbedingt zu tun hat, bieten wir die Möglichkeit, unsere Mitarbeiter sich besser damit zu identifizieren. Ja, weil keiner will einfach so einen Stempel auf der Stirn bekommen oder am besten so ein Branding auf den Arm,
Du gehörst
Ludwig und Trombin,
Trombin.
sondern Da Vinci Dental. Und das hat sich einfach so herauskristallisiert in den Jahren, dass wir dann die Da Vinci wurden. Ne? Das heißt
Ja,
also,
genau, die Da Vinci, so kenne ich euch. Also
genau.
war man ja schon fast manchmal geneigt, euch so anzusprechen,
Ja,
ne?
genau, die Da Vincis, ne?
Damals noch
Also,
die Claudia, ich weiß
genau.
nicht, welche Aufgabe die bei euch hatte, aber mit der hatte ich damals sehr viel zu tun und das war
Ja.
immer irgendwie so die Da Vincis und das ist
Ja,
großartig.
das ist
Also.
echt großartig, ja, das ist
Also,
echt
da muss ich
toll.
wirklich sagen, das ist eine wunderbare Erklärung dessen. Und jetzt im Nachhinein muss ich sagen, einfach grandios.
Ja.
Weil da steckt ja auch so viel mehr drin. Eben die Philosophie Da Vincis
So ist das.
weitergedacht.
Werbung. Wir reden nicht nur gerne über Zahntechnik, wir schreiben auch darüber. Jeden Tag aktuell bei Quintessence News und jeden Monat in unseren Fachzeitschriften. Wenn ihr Dental Lab Insight gerne hört, lest doch mal unsere Quintessenz Zahntechnik. Sichert euch ganz einfach ein kostenloses Probeheft unter quint.link/Zeitschriften. Nochmal quint.link/Zeitschriften.
Wow. Ihr seid ja.
Jetzt, wo man darüber redet,
Ja.
übrigens, ne, das ist so interessant, weil da wird einiges auch klar, ne? Und wir neigen immer irgendwie mit unserer Idee einfach schwanger rumzulaufen. Aber wenn man die verbalisiert, ne, da entsteht die wahre Kraft dann,
Ja, die
ne?
wahre
Das ist
Kraft.
schon
Sehr gut.
interessant.
Weil daraus entsteht es tatsächlich auch die Folgefrage, weil das passt, also das ist einfach jetzt notwendig, weil Da sind wir nämlich bei eurer Philosophie oder bei deiner Philosophie und ja irgendwie auch dann diesem Majestätik-Konzept, dass da, dass das alles irgendwie so nochmal filtert und dann zusammenführt, ne? Trotzdem für unsere Zuhörerinnen und Zuhörer da draußen, was hat es damit auf sich?
Das war die klare Konsequenz von diesen ursprünglichen Gedanken, ein Labor zu gründen, der losgelöst von den klassischen stereotypischen Laboratorien, die man kennt, ein Labor zu gründen, wo eben etwas Außerordentliches stattfindet. Und da haben wir dann diese Wortschöpfung, das ist tatsächlich eine Wortschöpfung, das ist, existiert nicht, der Name Majestätik existiert in der Tat nicht. Aber dieser Name beinhaltet drei Grundprinzipien unserer Philosophie. Und zwar königlich, ästhetisch und Ethik. Also dieser ethische Aspekt war für uns auch sehr wichtig, ne, weil wir wollten im Grunde genommen ein Konzept bieten, eigentlich fast so wie ein Rezept. Und damit auch nicht nur Zahntechnik, natürlich, wir sind letztendlich Zahntechniker, aber wir hatten einen ganz anderen Anspruch gestellt und das führen wir nach wie vor an die Zahntechnik, nämlich nicht eine VNK-Krone zum Beispiel herzustellen, sondern eine Majestätik-Krone, ja, weil eine Krone gehört nämlich unserer Meinung nach auf den Kopf eines Regenten und nicht im Mund eines Patienten. Wir machen Zähne, ja.
Sehr gut.
Und das ist das, was eben dazu beigetragen hat, dass wir dieses Wort als Grundkonzept und Leitfaden für unsere Arbeit gewählt haben. Ja? Das heißt also auch in unseren Rechnungen, da erscheint nicht Krone auf Zahn 1,1, sondern da steht Majestätik Krone 1,1. Und ja, und das hat sich so weit etabliert, dass die meisten sagen, ich möchte gerne eine Majestätikrone haben hier in der Region. Und wir haben uns natürlich auch sehr vieles von den Großen angeschaut, ne? Es gibt also zum Beispiel die Firma Levi's, ne? Viele verkaufen Jeans. Es gibt so viele Jeans auf der Welt, aber Levi's hat einen Namen an seine Jeans gegeben. Also man verbindet immer automatisch etwas mit dem Namen und es ist einfach ein
Ja, wer
Branding.
erinnert sich an
Ja,
dieses oder dieses ikonische Shirt, ja, ein weißes
genau.
Shirt mit dem großen Levi's-Ding?
So ist
Das ist
das.
eigentlich pervers, das zu tun, ohne dafür Geld von Levi's zu bekommen. Aber du bist richtig stolz darauf, dieses
Natürlich.
Brand so raus. Also ja, okay, ja, verstehe,
Und
absolut
das
konsequent.
ist eben das, also man muss immer, und das ist auch, was ich dann viele Kollegen auch versucht, auch nahezulegen. Qualität ist ein dehnbarer Begriff. Also jeder behauptet von sich aus, dass er Qualität liefert. Und das sollte man auch hinter seinen Produkten stehen. Aber ganz wichtig ist, wenn man der Qualität auch einen Namen gibt. Und diesen Namen sollte in Verbindung gebracht werden mit diesem Produkt, weil das ist einfach das sind die Grundzüge des Marketings.
Ja,
Also
genau.
wenn man nicht versucht, etwas einzigartig zu erschaffen, ist man irgendwann so ein normiertes Produkt, ein
Genau.
standardisiertes Produkt. Und man kann sich nicht von der breiten Masse dann abheben dadurch.
Und genau das hat ja eigentlich schon der Renaissance-Meister damals verstanden.
So ist das, so ist
Und
das.
da schließt sich echt der Kreis. Und das ist dann
Ja.
wirklich die Konsequenz, ja, wie du so schön gesagt hast, all eurer Gedanken und Ideen, die da so sich gebündelt haben. Das ist euch echt gut gelungen. Ich habe den Eindruck, und bitte verbessere mich, wenn das nicht stimmt, dass es schon regelrecht ein Anliegen von dir war, mit dem Da Vinci Kreativ-Fortbildungsseminar eben diese Philosophie in die Köpfe von Kolleginnen und Kollegen zu bekommen. Stimmt das?
Ja, das stimmt. Also plötzlich hatten wir festgestellt, dass viele Gefallen gefunden hatten an diesem Konzept. Und es entstand auch noch eine Produktlinie, die wir dann eben eigentlich mehr aus, ja, aus eigenem Bedürfnis entwickelt hatten, weil es waren Produkte, die damals noch nicht auf den Markt gab. Und man stellt immer wieder fest, okay, das könnte eventuell noch was, ja, das Rad neu erfinden. Es ist fast unmöglich, aber zumindest Accessoires, die uns den Alltag ein bisschen leichter gestalten. Und so entstand eben die Majestätik-Line, wird von Picorin vertrieben. Und das ist ein, so ein, wirklich ein Erfolgsprodukt mittlerweile. Seit über mehrere Jahren wird besonders in den deutschsprachigen Raum vertrieben, aber auch im Ausland. Und das hat eben ein bisschen unseren Bekanntheitsgrad auch etwas erhöht. Und somit gipfelte das Ganze natürlich auch in einer Form von ja, eine Veranstaltung, die wir dann alle 3 Jahre in der Vergangenheit angeboten hatten. Und das machen wir immer noch jetzt. Und das ist eigentlich mehr so eine Art Klassentreffen, ne? Also da kommen alle, die uns am Herzen gewachsen sind, die mit uns was zu tun haben, kommen dann und nehmen teil an diese meistens zweitägige Veranstaltung. Und somit ist einfach eine, ja, sag ich mal, so eine Art Fangemeinschaft entstanden.
Familie ein bisschen auch, ja.
Genau, ja.
Die Da Vinci Kreativfamilie.
Genau. Und das Da Vinci Kreativseminar hat, das ist mittlerweile das 7. Mal hat stattgefunden. Also das sind schon, ja, wenn man jetzt zusammenrechnet, so 21 Jahren eher das erste Mal. Wir haben im Grunde genommen festgestellt, dass bei diese Treffen natürlich eine eigene Synergie entsteht. Ne? Also du merkst, da kommen dann viele, die genauso ticken wie wir und da entsteht so eine Kraft, eine Dynamik, was so ein bisschen leicht vielleicht in Zukunft auch die Branche auch ein bisschen zum Umdenken gebracht hat und bringen wird. Diese Form von Austausch, ungezwungen, ist einfach eine tolle Sache. Und wir hatten einmal sogar unsere Vorbilder sammeln dürfen. Das war das königliche Treffen. Und ja, und das war bei einem Da Vinci Kreativseminar. Da waren alle unsere Vorbilder gesammelt. Und zwar angefangen von einem Willi Geller, Klaus Mütterthies, Rainer Semsch, Luke und Patrick Rutten, Jörg Stück, dann Jan Langner, die waren also alle da.
Die Schwergewichte.
Ja, gigantisch, okay. Gigantisch. Ja, ja. Und ich hatte das Gefühl an den Tag, also ich konnte meine Augen nicht glauben. Also ich war so geflasht, weil vor allem, man hatte immer so hochgeschaut auf diese Ausnahmetalenten, ne? Und man hat die alle auf einer Bühne gesehen. Ne? Das war schon toll.
Echt,
ja,
echt
und das war bei den letzten Da Vinci Kreativseminar, das ist auch geschuldet durch Corona. Jetzt wird nächstes Jahr das nochmal stattfinden, aber jetzt hatten wir etwas eine längere Pause gehabt. Der letzte war 2019 und da haben wir dann das Newcomer-Wettbewerb ins Leben gerufen, weil es ist ein besonderes Anliegen von mir, dass man einfach etwas für die Branche tut und dass dann Leute, die sich trauen, überhaupt in die Öffentlichkeit zu referieren, eine Bühne zu bieten, ne? Weil das ist einfach sehr, sehr wichtig. Und ja, und da sind eben aus diesen Kreisen jetzt mittlerweile schon einige guten Referenten herangewachsen. Und ja, das fühlt mich auch mit einem gewissen Stolz auch noch.
Das kann es definitiv und es zeigt auch wirklich einfach, dass dieser dein Lebensmodell, das sich schon ganz früh angebahnt hat, sich so konsequent fortgesetzt hat und du dir treu geblieben bist, nicht einfach nur die Sache, den Job zu machen, sondern ja, darüber hinaus auch was mitzugeben. Eben diese Verbohrtheit abzulegen und nur in seinem eigenen kleinen Ding zu bleiben, sondern das weiterzudenken. Also
ja.
Cool. Echt toll. Und da muss ich auch immer an, ja, jetzt muss man ja sagen, Ex-Kompagnon zurückdenken, der, ihr hattet ja immer so eine kleine Show auf der IDS am Pico Dent stand.
Ja.
Und da habt ihr moderiert und der Achim hatte ja auch so eine besondere Art. Und es war die IDS, ich nenne es mal die Krisen-IDS. Da war kurz davor war der Crash, der Bankencrash. Und da war ja schon so ein bisschen so eine Unsicherheit. Und der Achim hatte echt die Chuzpe damals und hat das Mikrofon in der Hand gehabt und sagt, das ist nicht unsere Krise. Das ist die Krise der Gierigen.
Ja.
Und ich werde das nicht vergessen, weil das hat mir so, ist mir so reingefahren und stimmt.
Ja.
Und ja, was will ich damit sagen? Für mich war in dem Moment auch klar, dass er das ernst meinte, dass ihr tatsächlich da keine Krise hattet.
Ja.
Weil ihr komplett anders eben auch an die Sache rangeht. Und sicherlich merkt man an einer Stelle, anderen Stelle, sicherlich hat man das irgendwie gemerkt, aber ihr wart so optimistisch, dass ihr gewusst habt, mit eurer Philosophie werdet ihr da ohne große Narben rausgehen aus der ganzen Nummer.
Das stimmt, ja. Ja, das war 2009 übrigens, ne?
Ja,
das war
genau.
Die Zeit, wo alles so ein bisschen in Wanken geriet. Und ich finde Krise eigentlich kommt aus dem Griechischen und das ist Veränderung, ne? Also eine Krise ist kann auch was Positives haben, ne?
Ja.
Das regt auch zum Nachdenken, zum vielleicht Reflektieren seines Tuns vielleicht ein bisschen entweder verschärfen oder überdenken. Und das ist wirklich sehr, sehr, sehr wichtig, dass sowas passiert.
Ja.
Ne?
Ganz blöd gesagt, wenn ich in Sumpf trete, stecke ich in der Krise und dann muss ich mir ganz schnell was einfallen lassen,
ja,
weil sonst versinke ich.
Ja, klar. Und weißt du, und der Gedanken, dass, weil wir leben mittlerweile in einer Gesellschaft, wo das wirklich diese Selbstbedienungsladenmentalität sehr, sehr ausgeprägt ist.
Mhm.
Ne? Und das soll alles so weiterlaufen und da soll überhaupt nichts passieren. Also ich bin wahrlich der beste Beweis dafür, dass es das Leben sinusoidal verläuft. Ne? Also es gibt immer hoch und nieder und immer wieder. Und dann, wo ein ganz tiefen Punkt erreicht ist, dann kommt wieder ein ganz hoher Gipfel. Und das Leben ist einfach schön deswegen, weil das ist einfach vielfältig ist und nicht so eintönig. Ne? Und dass das eben immer exponentiell immer nach oben geht. Es ist undenkbar. Es gibt immer wieder kleinere Situationen, die dann eben dazu beitragen, dass man einfach wie Phönix aus der Asche noch größer und noch schöner herauswächst.
Ja, das ist wie mit diesem, was wir anfangs schon gesprochen haben, mit dem Urlaub, 3 Monate.
Ja, genau.
Da ist erstmal dieser Anstieg, oh, der Gipfel des Müßiggangs. Und dann fängt es an, langweilig zu werden.
Genau.
Und dann kommt der Gipfel des Müßiggangs, also der Gipfel der Arbeitszeit.
So
das war
ist
einfach
das.
Wieder so. Und dann ist man wieder ausgepowert und dann braucht man wieder Urlaub. Also das ist einfach das immer wiederkehrende Prinzip.
Absolut.
In Jahreszeiten spiegelt sich's wieder, überall ist es.
Ja, das stimmt. Wenn man einfach denkt, dass man sich einfach nicht aus einer Situation befreien kann, ist man selber blockiert. Und man muss einfach offen sein für alles. Ganz wichtig.
Ach Massimo, ich habe schon gewusst, das wird philosophisch. Ich habe ja in der Einleitung gesagt, das sind immer so kluge Dinge, die du sagst und einen da so vielleicht gar nicht so mittelbar oder unmittelbar mitgibst, sondern dass das einfach auch dann so, das wirkt und arbeitet in einem und dann so vielleicht irgendwie übernächste Woche denke ich mir so, oh Mann, mega. Wobei ich jetzt auch schon viele Mega-Momente habe. Aber wir galoppieren hier durch dieses Format und ich erschrecke gerade, wenn ich sehe, dass wir schon bei den letzten beiden Fragen angekommen sind.
Okay.
Ui, ja, ich kann es mir auch gar nicht vorstellen.
Ich habe das Gefühl, dass es gerade seit 5 Minuten,
wo dass wir gerade gestartet haben. Habe ich was vergessen?
Ja.
Nein. Okay, Massimo, dann muss es wohl so sein, aber ich mal schauen, was du da Kluges drauf antwortest. Was ist für dich gerade der absolut heißeste Scheiß in Anführungszeichen in der Zahntechnik?
Ja, das habe ich mir echt also mit dieser Frage ziemlich auseinandergesetzt, in der Tat. Also klar, jeder würde jetzt antworten, KI und die dentale Technologie, die sich jetzt weiterentwickelt mit Digitalisierung oder eher der perfekten Tarki Smile, also alle Zähne wie Kacheln nebeneinander. Aber für mich der eiseste Scheiß ist letztendlich genau diese Verbindung zwischen eine perfekte Zahntechnik gepaart aber mit Menschlichkeit. Also wir müssen nicht das schönste Lächeln, es ist nicht nur weiße Kacheln nebeneinander oder was wir aus Hollywood oder aus der Türkei oder hier auf Instagram sehr häufig sehen, sondern ist einfach ein Zahn, der zum Menschen passt. Und also wir sollen im Grunde genommen immer beherzigen, dass was wir machen, wir können unheimlich vieles Gutes, aber auch unheimlich vieles Schlechtes auch an den Patienten antun. Ne? Und wenn man allerdings eine gewisse Ethik in seiner Arbeit und vor allem auch den Mut zur Unperfektheit auch, ne? Weil ich pflege auch das Wort immer zu sagen, auch bei Patienten, wir sollen eine asymmetrische Symmetrie schaffen. Das ist eigentlich wohl wie die Quadratur des Zirkels, ne? Also das gibt's nicht. Aber im Grunde genommen, das sind diese kleinen Macken, diese kleinen Kleinigkeiten, die verhelfen, eine Arbeit unsichtbar zu machen. Und wenn ich eine Arbeit unsichtbar geschafft habe, habe ich meinen Job perfekt umgesetzt. Ja. Und das ist für mich der heißeste Scheiß. Also es ist tatsächlich so, etwas, diesen Antlitz an den Patient wieder zurückzugeben, dieses Gefühl von absoluter Zufriedenheit und Harmonie mit dem, was ich erarbeitet habe.
Perfekt. Und da ploppt bei mir auch wieder sofort dieser Begriff Majestätik auf.
Genau.
Der verbindet das oder der bündelt ja eigentlich genau diese Ansinnen, diesen
heißen Scheiß.
Ja. Wobei ich jetzt nochmal, da wollte ich nochmal drauf zurück, ich denke mal, dieses Majestätik, also dieses Königliche ist nicht darauf gemünzt, dass ihr einen königlichen Betrag dafür aufruft, sondern dass ihr quasi den Patienten, den Kunden als König seht, oder?
So ist das. Also immer, immer wieder, das sollte uns vor Augen gehalten werden, weil ich meine, der Zahnarzt ist natürlich genauso ein Mittel zum Zweck, um den Patienten zu verhelfen. Ne? Also wir sind dafür verantwortlich, das, was verloren gegangen ist, wieder zu rekonstruieren. Und der Zahnarzt bietet noch die Unterlagen dafür. Aber der Patient ist eigentlich der im Mittelpunkt steht. Und der Patient ist unser Kunde und nicht der Zahnarzt.
Hervorragend. Sehr schön. Ja. Schöner kann man eigentlich diese Frage nicht beantworten. Danke. Well, dann sind wir schon bei der letzten Frage angekommen, bei der Name-It-Frage. Wer sollte deiner Meinung nach mal mein Gesprächsgast sein und warum?
Ja, also ich hatte auch natürlich den Stefan Frey auch gelauscht und zugehört. Das war eine ganz tolle Folge. Und er hat am Anfang dann Klaus Mittertis empfohlen. Also in der Tat, Klaus war schon immer mein Mentor, wenn man ehrlich ist. Also ich bin 1986 nach Deutschland gekommen. Und das Erste, was ich gemacht habe, habe ich natürlich gesehen, im Dentallabor stand eine Annonce, Klaus Mittertis suchte einen Techniker und dann habe ich mich sofort beworben. Leider war die Stelle schon weg und ab dem Tag haben wir unseren Kontakt nie abgebrochen. Und vieles in Da Vinci Dental ist ihm zu verdanken. Ne? Also es gibt sehr viel Klaus Mittertis in Da Vinci Dental enthalten. Ne? Das ist Wahnsinn. Alleine diese Art und Weise, wie er mit den Patienten umgeht, die Möglichkeiten, den Patient etwas zu bieten, womit er sich dann absolut wirklich als König fühlt.
Ne? Genau. Ja.
Und das ist das, was ich dann von ihm gelernt habe. Und deswegen würde ich mir wünschen, dass der dann auch eine Folge diesen Podcast begleiten wird. Wenn man aber jetzt, sag ich mal, weil Klaus ist natürlich jemand, der schwer zu erwischen ist, könnte eventuell etwas problematisch sein.
Es ist aber festgesetzt. Also ich nehme das ernst. Er ist auf jeden Fall festgesetzt.
Perfekt,
ich
mein, das freut mich.
Du bist jetzt schon der Zweite, der es, glaube ich, laut eben im Podcast wünscht. Aber es wurde ja schon so oft an mich herangetragen. Ja. Und ich hatte auch ja, als ich ihn zuletzt besucht habe, hatte er das auch gewünscht.
Ah, wie schön.
Ja. Also er hatte das gewünscht. Das ist ja das Beste, was man eigentlich haben kann. Weil meine Sorge war, dass er irgendwie vielleicht ein bisschen Angst vor diesem Format hat.
Ja.
Ich habe halt immer noch auf den perfekten Zeitpunkt gewartet. Jetzt darf man natürlich diesen Zeitpunkt auch nicht verpassen. Also ich bin dran.
Sehr schön, sehr schön. Ja, wie gesagt, es gibt auch, wenn jetzt eine zweite, sage ich mal, Empfehlung aussprechen dürfte, ist für die jüngere Generation, weil natürlich ich gehöre auch mittlerweile auch zu den, sage ich mal, etwas älteren Hasen natürlich jetzt für den jungen Zuhörer deines Podcasts wird wahrscheinlich auch nicht schlecht, wenn man auch jemanden aus der jüngeren Generation dann empfehlen würde, wäre die Julia Reichelt, ne, von Kurt, ne? Weil die Julia, wir sehen uns regelmäßig übrigens in Tessenderlo. Wir haben eine
deutsch-belgische Freundschaft,
genau,
großartig.
Ja. Deutsch-belgische Freundschaft, das ist eine ganz tolle Sache. Wurde dann von den Ruttens ins Leben gerufen und Oliver Briggs ist dabei, Kurt ist dabei, Nikolaus Langner, Rebecca. Das ist ganz, ganz toll. Also wir schulen uns gegenseitig. Und holen wir uns auch noch Referenten. Und die Julia ist die Jüngste in der Gruppe, aber sie trägt extrem viel dazu bei, dass wir einfach dann so ein bisschen etwas über den Tellerrand hinausschauen, ne? Und schauen erstmal, wie ticken dann die Jüngeren. Und diese Verbindung, weil sie hat das natürlich von der Muttermilch gesogen durch den Vater.
Kurt ist für mich auch einer der ganz, ganz Großen, muss ich ganz
ehrlich sagen. Ja, es ist Wahnsinn. Der Kurt ist gigantisch. Also es ist wirklich, wir sind in sehr regen Kontakt miteinander, weil wir tauschen uns also regelmäßig aus. Es ist eine meine Ängsten, mit denen ich mich dann über Zahntechnik dann austausche. Und die Julia hat aber diese Weitsichtigkeit bezüglich jetzt Digitalisierung. Und wir sind nach wie vor, obwohl ich bei mir natürlich auch sehr stark digital aufgestellt bin, aber wir sind immer noch so ein bisschen, wir lieben es mit dem mit unserem Können, mit unseren Händen etwas zu erschaffen. Und ja. Das ist natürlich in dieser schnelllebigen Zeit nicht mehr unsetzbar in dieser Form.
Also der Kurt ist ja für mich auch immer so ein bisschen so ein Advocatus Diaboli. Also der hat, finde ich, wie kaum einer so diese Fähigkeit, so den Finger in die Wunde zu legen, auf so eine ganz kluge, eindringliche Art. Und dann eben genau das, was ich so beobachte, seine Tochter so ein bisschen so ein Culture Clash. Also sie weiß, wo sie herkommt, aber sie repräsentiert auch ein bisschen das Neue. Und irgendwie, ich weiß es nicht mehr, ob ich das richtig zusammenbringe, aber neulich hat er eben Kurt wieder total mich geflasht mit so einem Post. Den hätte man nämlich so als eine leichte Provokation wieder sehen können. Und dann hat er das aufgelöst und hat gesagt, das ist übrigens eine quasi monolithische Arbeit von meiner Tochter.
Ja.
Also man hätte wieder denken, na, der Kurt macht jetzt eine Ode an die händisch geschichtete 40.000 Layer-Krone. Ja. Nur so kann es funktionieren. Ja. Ne? Du warst echt schon so, genau. Ja. Oh, das ist übrigens eine monolithische Krone von meiner Tochter. Bam.
Ja. Großartig. Ja. Aber man darf sich nicht verschließen. Ne? Das ist einfach, es ist wie Yin und Yang. Also wo warm ist, auch kalt. Und da müssen wir uns einfach durchboxen. Das ist normal.
Ja, und deshalb großartig, dieser Name, Julia. Hatte ich auch so bei mir im stillen Kämmerlein auf der Liste.
Schön.
Werde ich jetzt wirklich eigentlich direkt angehen, ganz ehrlich. Das ist
super.
Perfekt. Massimo, wir sind durch mit unserer Episode. Ich bin beseelt. Und ja, super happy, dass wir das gemacht haben.
Ja, ganz mein Fall auch. Es ist Wahnsinn. Also es war sehr kurzweilig. Ich kann nicht jetzt glauben, dass wir schon durch sind, aber du schaffst das immer alle so richtig, obwohl man eine gewisse Nervosität hat, total in eine Wohnzimmeratmosphäre zu versetzen. Ganz toll.
Also das ist halt immer auch dem Gast geschuldet und das ist, ja, wir haben ja vorher schon ein bisschen gequatscht und ich habe ja gesagt, also wir können jetzt starten. Ich war noch nie so ready
Ja.
für dieses Gespräch und es ist wie ein Telefonat, finde ich.
Ja, und ja, und wir kennen uns jetzt mittlerweile dann seit mehr als 25 Jahren, ne? Das ist
Ja.
schon
Ja,
Wahnsinn.
muss man auch mal so sagen. Und was ich
Ja.
vorhin fast noch erwähnt hätte, aber gedacht habe, nee, vielleicht lieber nicht. Zum
Ja.
Thema Kreativseminar
Ja.
hattet ihr mir ja auch schon relativ früh so einem Greenhorn angeboten, die Moderation eures
So
Seminars
ist
zu sein.
das,
Und da hatte
genau.
ich echt die Hosen voll. Das kann ich dir aber mal sagen. Weil das war so, oh mein Gott.
Ja, aber das hättest du maeströs wahrscheinlich genauso gemanagt wie deinen Werdegang und deinen Podcast jetzt
Aber
momentan.
ich hab einen echten Perfektionismus und ich finde nichts schlimmer, als wenn ein, klar, man darf auch ein bisschen verkacken, aber ich finde es nicht schlimmer, als wenn man einen schlechten Moderator sieht. Und die gibt es häufig. Also ich weiß ja auch, dass ich von meinem Beruf geschuldet auf vielen Veranstaltungen war und dachte mir so, also jetzt einfach da hinstehen und einen Lebenslauf lustlos runterzulesen, wäre jetzt nicht mein Anspruch.
Nee,
Und dann bin ich der Feind meines eigenen Anspruchs, weil ich halt dann wüsste oder erahne, wie viel Energie ich reinstecken würde, um eine gute Moderation zu machen. Und das hatte ich mich damals einfach irgendwie nicht, da habe ich mich einfach nicht gesehen.
aber vielleicht jetzt bei dem
Vielleicht
nächsten Da
jetzt.
Vinci
Vielleicht.
Kreativseminar.
Wobei ich auch wirklich finde, es gibt einen Unterschied, ob ich jetzt so ein Podcast-Format mache oder ob ich jetzt auf einer Bühne stehe. Und da gibt es, finde ich, da gibt es Leute, die können es richtig gut. Aber ja,
Ja.
warum
Lass
nicht?
uns
Aber so,
mal.
ich wollte mich jetzt nicht hier so reinzecken, das
Ja,
war es auf
doch,
keinen
doch.
Fall
Aber
mein.
das ist gut. Es passt. Es passt schon. Es passt schon.
Massimo, du bist echt
Also,
großartig. Vielen Dank.
sehr gerne. Das war mir eine Freude.
Das war Dentalab Inside mit Massimo Trombin, dem leidenschaftlichen Zahntechniker mit den unglaublichen Augen. Und wie singt Annette Humpe in dem eingangs zitierten Song noch? Wenn du mich so anschaust, wird mir alles andere egal. Total egal. Na gut, anschauen ist nicht im Podcast, aber anhören. Also vielen Dank fürs Zuhören. Wer mehr über Massimo und seine Philosophie erfahren möchte, der sollte die Quintessenz Zahntechnik im Auge behalten und auf jeden Fall einen Blick in die Shownotes werfen. Wenn es euch gefallen hat, dann abonniert uns. Es gibt jeden Monat eine neue Folge, überall, wo es Podcasts gibt. Und wenn ihr uns auf Spotify oder Apple Podcasts hört, dann hinterlasst dort auch gerne eine Bewertung und euer Feedback. Wenn ihr Anmerkungen oder Fragen zu dieser Folge habt, dann schreibt uns. Ihr findet uns bei Instagram und Facebook oder schreibt uns an podcast@quintessenz.de. Alle Links und Adressen findet ihr in den Shownotes. Ich sage Tschüss und bis zum nächsten Mal.
Das war Dental Lab Inside mit Dan Krammer, der Zahntechnik-Podcast mit der Leidenschaft fürs Handwerk. Ein Quintessenz-Podcast.